Hallo und herzlich willkommen in der Kinderwunschsprechstunde von DM Glückskind. Ich bin Dr. Elena Leineweber, Frauenärztin, gynäkologische Endokrinologin und Reproduktionsmedizinerin. Hier spreche ich mit Expertinnen und Experten aus Medizin und Psychologie, stelle eure Fragen und begleite euch mit den aktuellsten wissenschaftlichen Erkenntnissen durch die Kinderwunschzeit. Kinderwunschsprechstunde wird präsentiert von TT-Sept Femi Baby Baby Planung, dem Nahrungsergänzungsmittel für umfassende Versorgung bei Kinderwunsch. In vorherigen Folgen haben wir schon häufig erklärt, ab wann und warum man sich in einer Kinderwunschsprechstunde vorstellen sollte, wenn man unerfüllten Kinderwunsch hat. Und in der heutigen Folge sprechen wir darüber, welche Basisdiagnostik und Therapien bei ReproduktionsmedizinerInnen gemacht oder angeboten werden. Und dafür spreche ich mit Dr. Corinna Mann. Sie ist selbst Inhaberin von einer Kinderwunschpraxis in München und wir werden euch erzählen, wie wir in unseren Sprechstunden vorgehen. In der Folge erklärt Corinna zum Beispiel, wieso es häufig keinen Sinn macht, jegliche verfügbare Diagnostik gleich zum Anfang zu machen oder wie sie bei der Eileiteruntersuchung vorgeht und wie die abläuft. Und dann erläutern wir euch auch noch anhand einiger Beispielpaare die uns heutzutage in der Reproduktionsmedizin zur Verfügung stehenden Therapieoptionen und wir erklären euch, wie wir mit diesen Paaren in der Sprechstunde umgehen würden. Hallo Corinna.
Hallo Elena.
Corinna, wenn ich jetzt zum ersten Mal in deine Kinderwunschpraxis gehe, was passiert denn da eigentlich? Sprechen wir dann zuerst einmal oder machst du direkt Untersuchungen?
Also wir machen es so, dass wir unsere Patienten zum Erstgespräch sozusagen das erste Mal sehen. Das machen sie vorher aus und wir schicken unseren Patienten vorher die Anamnese zu. Also das heißt, sie haben Zeit, ganz in Ruhe zu Hause einen Fragebogen auszufüllen, der auch sehr ausführlich ist, dass wir einfach, bevor die Patienten zu uns kommen, wirklich schon ganz, ganz viel wissen, auch schon wissen, in welche Richtung geht es, auch im Vorfeld vielleicht schon mal nachfragen können, ob wir den einen oder anderen Befund, ob sie den noch mitbringen können. Und dann können wir uns schon auf das Gespräch vorbereiten. Dann kommen die Patienten und wir besprechen erstmal ganz ausführlich die Anamnese. Weil das ist mir total wichtig und ich glaube auch allen, dass man einfach wirklich die Patientin, das Paar einfach versteht, weiß, wo liegt vielleicht die Ursache, einfach schon mal Vorerkrankungen kennt und das gehen wir einfach ganz strukturiert durch. Dann nehmen wir uns auch wirklich viel Zeit, weil manchmal entdeckt man doch kleinere Dinge, die auch so eine Vorgeschichte sind, wo man sagt, da könnten wir vielleicht direkt ansetzen. Also das heißt, wir sprechen erstmal Vorerkrankungen, ob irgendwas vorliegt, auch vor Operationen. Das ist super wichtig, dass wir wissen, ist vielleicht schon irgendeine Diagnostik auch gemacht worden. Wir schauen uns an, ob die Patientin schon Medikamente nimmt, vielleicht auch irgendwelche Vitamine, Nahrungsergänzungsmittel zusätzlich nimmt. Auch was sie beruflich macht, ob sie irgendwelche Risiken vielleicht hat und besprechen das alles in Ruhe. Und dann ist meistens auch der Partner dabei und mit dem besprechen wir dann eben auch, ob es da irgendwas Spezielles gibt, irgendwelche Untersuchungen vielleicht schon vorher gemacht worden sind. Und dann starten wir mit möglichen Untersuchungen.
Du hast gerade schon gesagt, manchmal ist auch der Partner oder die Partnerin dabei. Muss das so sein? Ist dir das wichtig?
Das muss nicht sein. Es gibt sicherlich ganz unterschiedliche Konstellationen. Wir haben in unserer Praxis ganz viel, also Paare, Mann und Frau zusammen, die zu uns kommen. Wir haben aber auch viele gleichgeschlechtliche Paare, dass beide Frauen zu uns kommen. Wir haben auch viele Singles zur Behandlung und auch viele Patientinnen, die zum Social Freezing kommen. Und je nachdem, und jetzt bei unseren Kinderwunschpaaren, da kommen meistens beide. Und das finde ich sehr schön, weil es betrifft ja auch beides. Es ist ja ein Teil kommt von der Frau, ein Teil kommt von dem Mann. Und ich finde es super, wenn beide zusammenkommen. Aber wenn es jetzt aus irgendwelchen Gründen mal beruflich nicht klappt oder irgendwie keine Zeit ist, dann muss der Mann auch nicht mitkommen. Und wir sprechen auch mit der Partnerin, mit der Frau alleine. Manchmal haben wir auch das Thema habituelle Aborte. Und dann möchte auch manchmal die Frau einfach auch erstmal alleine kommen. Und dann besprechen wir erstmal das Erstgespräch alleine.
Vielleicht einmal für unsere ZuhörerInnen, gerade eben ist der Begriff habituelle Aborte gefallen, damit gemeint sind wiederholte Fehlgeburten und Anamnese bedeutet nichts anderes als die medizinische Vorgeschichte. Und was du da alles fragst, hast du ja gerade schon so ein bisschen erklärt. Das kann sehr schnell gehen bei Menschen, die eigentlich, wir sagen, eine leere Anamnese haben, also wo die medizinische Vorgeschichte relativ kurz und knapp ist, weil sie zum Glück wenig Voroperationen oder keine Voroperationen hatten. Aber manchmal kann das eben auch sehr lange dauern, wenn die Patientin zum Beispiel schon viele Fehlgeburten hatte oder eben einige Erkrankungen mit sich bringt. Du hast eben auch gesagt, dass ihr bei euch den Patientinnen vorher schon immer etwas zuschickt, damit sie sich schon mal ein bisschen auf dieses Erstgespräch vorbereiten können. Hast du ansonsten noch irgendwelche anderen Tipps, was man bereits machen kann, bevor man in die Sprechstunde kommt?
Ja, ich finde es ganz wichtig, weil viele Patientinnen sind doch aufgeregt, wenn sie zu uns kommen und vergessen dann vielleicht manchmal was oder manche schreiben sich dann Notizen auf. Und deswegen ist uns wichtig, dass sie vorher zu Hause wirklich in Ruhe Zeit haben. Und der Kinderwunsch ist ja was, was viele wirklich ja lange intensiv beschäftigt und dann in Ruhe auch alles aufschreiben können. Also manche Patientinnen bringen auch dann wirklich ganz nochmal detailliert mit, wie die Vorgeschichte war, auch wenn sie vielleicht schon in anderen Zentren in Behandlung waren, schon vor Untersuchung gemacht worden sind oder was du gerade angesprochen hast, wenn Fehlgeburten da waren, dass sie sich das genau alles aufschreiben. Also das finde ich einfach wichtig. Und viele, wenn sie was aufschreiben, merken sie ja auch, stimmt, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist vielleicht auch noch ein wichtiger Punkt. Auch zum Beispiel den Zyklus schauen wir uns ganz genau an, ob es da irgendwelche auch Zwischenblutung, Schmierblutung gibt, ob der irgendwie regelmäßig ist. Die Fehlgeburten, was du angesprochen hattest, ist ganz wichtig, dass man eben weiß, wie weit ging die Schwangerschaft, was war da, ist da eine Ausschabung gemacht worden, was ist da einfach passiert. Oder auch wenn Frauen auch fürs zweite Kind kommen. Das ist ja auch häufig, dass beim ersten Kind klappt, beim zweiten dann irgendwie nicht mehr. Und dass man schaut, war da irgendwas bei der Geburt, ist da irgendwas auffällig gewesen. Also das, wie gesagt, ist ein langer Fragebogen bei uns, aber ich glaube, den füllen alle auch immer ganz gerne aus, weil sie dann auch wissen, okay, wir schauen uns das alles auch an und was wir auch zum Beispiel, ob sie irgendwie Leistungssport betreiben, einfach was es Besonderes irgendwie gibt bei den Patientinnen und was sie darüber hinaus noch machen können, wenn es jetzt in dem Zentrum nicht angeboten wird, wo die Patientinnen hingehen, finde ich es ganz wichtig, dass alle Befunde mitgebracht werden, weil sonst hat man das häufig, es war eine OP und manchmal wissen die Patienten nicht genau, was wurde jetzt eigentlich gemacht oder es war irgendeine Endometriose-OP. Aber für uns ist natürlich, das geht dir genauso sicherlich. Wir wollen immer wirklich die Befunde und Briefe sehen. Und häufig kriegen die OP-Berichte, werden ja gar nicht zugeschickt, sondern es kommt dann immer nur ein Arztbrief. Und den OP-Bericht gibt es häufig nicht. Und das finde ich ganz wichtig. Oder wenn jemand das hat, dass er einfach die OP-Berichte auch schon mitbringt, dass man jetzt gerade so bei Endometriose oder auch anderen Operationen einfach genau weiß, also so aus dem gynäkologischen Bereich, was ist denn da gemacht worden, wie war der Befund, wie war die Empfehlung. Also das finde ich gut. Wir haben viele Patientinnen, die auch ihren Zyklus vorher schon genau anschauen. Das finde ich auch super, weil dann auch, dem bringen sie ihre Zykluskurven mit. Man weiß schon genau, gibt es da irgendwie Unregelmäßigkeiten, weil das ist ja auch ganz spannend, wenn man erstmal so fragt, ist der Zyklus regelmäßig, sagen eigentlich fast alle ja. Und dann guckt man mal genau sozusagen in die Zyklus-App rein, wie ist denn der Zyklus aufgezeichnet. Und dann sieht man, da gibt es doch vielleicht Schwankungen. Und das ist ja auch so einer der ersten Ansatzpunkte, wo wir genau draufschauen.
Ja, das finde ich auch immer total wichtig, weil manchmal ist es ja wirklich einfach blöd, wenn man dann auch als Patientin in der Sprechstunde erstmal rauskramen muss in seinen Unterlagen, wann jetzt die letzte Periode gewesen ist und wie eigentlich die letzten Zyklen waren. Kostet das uns immer ganz viel wertvolle Zeit?
Ja, absolut. Ja. Genau. Und wir nehmen uns immer eine Stunde Zeit und das finde ich auch super wichtig, dass man wirklich eine Stunde lang alles besprechen kann. Und genau, wie du sagst, dann ist es schade, wenn man Zeit in Anführungsstrichen vergeudet, um irgendwie Befunde zu suchen, die man vielleicht nicht hat, die man gerne besprechen würde. Und das Ziel ist ja, dass man nach dem Erstgespräch wirklich Bescheid weiß, was ist los oder was wissen wir bis jetzt zu dem Zeitpunkt und wie machen wir danach weiter.
Was ich auch immer ganz wichtig finde, dass man den Impfpass oder vielleicht den alten Mutterpass mitbringt. Denn es gibt einige Impfungen, die sollte man schon gemacht haben, bevor man schwanger wird. Und das sind tatsächlich auch Impfungen, wo man eine gewisse Zeit braucht zwischen der Impfung und einer Schwangerschaft. Und ich habe es schon das ein oder andere Mal erlebt, dass uns dann auffällt, oh, die Patientin muss noch Röteln geimpft werden. Bedeutet aber auch, dass sie dann ein paar Wochen danach nicht schwanger werden sollte. Deswegen ist das auch immer eine Sache, die ich so mitgebe, die Sinn macht, wo man sich im Voraus mit beschäftigen kann.
Ganz richtig, wenn man sagt, man möchte schon die Zeit sparen und da schon auf die Röteln gleich draufschauen, ein sehr guter Hinweis.
Wie ist denn das jetzt im ersten Gespräch bei dir? Machst du da auch schon direkt irgendwelche Untersuchungen oder verlegst du das alles auf einen späteren Zeitpunkt?
Also erstmal, wie gesagt, machen wir ganz ausführlich die Anamnese, die Vorgeschichte, dass wir einfach Bescheid wissen, wo wir sind und dann natürlich auch gucken, was sind vielleicht spezielle Dinge, auf die wir achten müssen bei den Untersuchungen. Wir machen dann eigentlich immer auch einen Ultraschall, weil es gibt zwar schon Voruntersuchungen oder viele Patientinnen waren bei dem Frauenarzt natürlich vorher, da sind vielleicht Dinge aufgefallen, aber ich möchte mir immer gerne selber ein Bild machen, weil man doch manchmal Dinge entdeckt, die vielleicht vorher nicht so ganz aufgefallen sind. Also das heißt, ein Ultraschall gehört immer wirklich dazu. Das machen wir auch immer, dass wir einfach einen guten Eindruck bekommen, ist mit der Gebärmutter alles in Ordnung. Dann schauen wir uns die Eierstöcke immer an, wie die Eizellreserve ist, weil man da häufig ja doch auch Überraschungen erlebt. Also die Eizellreserve ist wichtig, dass einfach viele antrale Follikel angelegt sind. Und wir haben es nicht selten, dass wir doch auch bei jungen Patienten mal merken, die Eizellreserve ist viel niedriger, als man gedacht hat, weil man das ja nicht merkt, häufig da auch nicht so drauf geschaut wird oder dann auch, wenn kein Ultraschall gemacht wird, weiß man das gar nicht. Und das sind einfach viele wertvolle Befunde oder man entdeckt vielleicht Hinweise auf eine Endometriose. Also Ultraschall finde ich ganz, ganz wichtig, weil davon viele viele Dinge dann schon abhängen. Und dann als zweites, was ich auch sehr wichtig finde, dass wir einen Hormonstatus immer mitmachen. Also außer die Patienten bringen jetzt schon was mit und es ist gerade was gemacht worden, aber sonst schauen wir uns immer ausführlich auch den Hormonstatus an, weil da gibt es ja doch auch viele Veränderungen, mal mit der Schilddrüse, mit dem Prolaktinwert, mit den männlichen Hormonen, dass da Veränderungen vorliegen. Und den AMH-Wert schauen wir uns eigentlich auch wirklich immer an, dass wir die Eizellreserve einschätzen können.
Ja, ich hatte jetzt schon die Möglichkeit, dass ich in einige Kinderwunschpraxen und Zentren reinschauen durfte. Und ich denke, es ist bei allen so, dass viele auch schon beim Erstgespräch mal einen Ultraschall machen, um sich so einen ersten Eindruck von der Situation zu verschaffen. Und dann im weiteren Verlauf, wie du auch eben angesprochen hast, ich würde sagen, so zu den Standarduntersuchungen ist immer dazu gehört, auch nochmal eine Hormonuntersuchung zu machen. Und bei den Männern eben auch immer dazu gehört, ein Spermiogramm zu machen.
Und genau, das machen wir nicht gleich an dem Tag, wenn sie da sind, weil da sind viele Männer dann ein bisschen überfordert. Aber absolut, genau, das sind die drei Standarduntersuchungen.
Ich mache das meistens so, dass ich so vorgehe, dass man quasi das Erstgespräch macht und dann schließt sich eben diese Phase der Diagnostik an, wo noch ein paar Untersuchungen gemacht werden. Und dann treffe ich mich nochmal mit den Patientinnen oder Paaren und bespreche mit denen die Befunde. Und gleichzeitig planen wir dann auch schon irgendeine Therapie. Manchmal ist es aber dann auch so, dass ich in diesem Gespräch sage, vielleicht sollten wir auch doch nochmal die Eileiter untersuchen. Wie machst du das? Denkst du, eine Eileiteruntersuchung ist bei jeder Frau notwendig?
Also es kommt drauf an, auf die Befunde. Wir machen es ganz ähnlich. Also wir machen das Erstgespräch, was wir gerade besprochen haben, macht so die Basisdiagnostik mit dem Hormonstatus und Ultraschall. Und dann entwickeln wir immer einen Plan zusammen. Und dann kommt es natürlich drauf an, wenn das Paar jetzt schon drei ICSIs vorher hatte und schon ganz woanders steht, dann gehen wir natürlich anders vor. Aber wenn wir ein Paar haben, was jetzt so zur Erstdiagnostik zu uns kommt, dann haben wir so ein gewisses Schema, was wir uns anschauen. Das heißt, wir machen ein Zyklusmonitoring, weil das finde ich ganz wichtig, dass man den Zyklus einmal anschaut, auch den Aufbau der Schleimhaut, dass die Schleimhaut sich in der Mitte gut aufbaut. Dass wir uns auch die Lutealphase mal anschauen, ob da also die zweite Zyklushälfte, ob der Progesteronwert in Ordnung ist. Und dann gehen wir so einen Monat quasi durch. So, das ist der Diagnostikmonat. Und genau wie du es gesagt hast, dann setzen wir uns nochmal zusammen. Dann haben wir auch das Spermiogramm und besprechen, was haben wir jetzt quasi alles gelernt und rausgefunden und wie machen wir weiter. Und die Eileiteruntersuchung finde ich total wichtig. Die muss man nicht machen, wenn man natürlich eine IVF-Behandlung plant, dann wäre es jetzt reines Interesse. Manche Patientinnen sagen trotzdem, das interessiert mich einfach, das möchte ich irgendwie gerne machen. Ansonsten ist das natürlich bei der IVF-Behandlung nicht notwendig, aber in den meisten anderen Fällen finde ich das sehr, sehr sinnvoll. Also wir machen das eigentlich wirklich fast immer, wie gesagt, außer man hat ein schlechtes Spermiogramm. Und da gibt es ja auch verschiedene Möglichkeiten für eine Eileiteruntersuchung. Ich meine, früher hat man ja oft das wirklich mit einer Bauchspiegelung gemacht oder manchmal macht man es im Rahmen von einer Endometrioseabklärung noch mit einer Bauchspiegelung. Wir machen das immer mit dem Ultraschall und das ist total schonend und ganz einfach. Und die Patientinnen kommen natürlich oft und man sind sehr nervös und fragen, Mensch, tut das weh oder nicht? Und dann sage ich immer, verstehe ich. Und sie lesen, glaube ich, auch immer viele Dinge, die vielleicht sich nicht so gut anhören auf verschiedenen Foren. Aber die Ultraschalluntersuchung der Eileiter ist wirklich ganz, ganz harmlos. Ich kann ja mal kurz drauf eingehen, wie das abläuft. Das heißt, wir machen das, wenn die Blutung vorbei ist und bevor der Eisprung stattfindet. Also man hat dann so ein gewisses Fenster für so 6-7 Tage. Wir machen das mit einem Schaum, also so einem Kontrastmittel, was man einspült, eine echoreiche Lösung, so auf so Zuckerbasis. Und man spült es vorsichtig ein. Und wir reden immer mit den Patienten. Also wir beruhigen sie immer sehr, dass sie da keine Sorge haben. Und die meisten finden es dann super spannend, mal diese dünnen, feinen Eileiter zu sehen, die man in keiner anderen Ultraschalluntersuchung sonst sehen kann, die von der Gebärmutter zu den Eierstöcken ziehen. Und die Untersuchung, wenn alles gut läuft, ist ja in 10 Minuten oder Viertelstunde ist es ja gemacht. Und man hat einfach wirklich viele wertvolle Informationen. Man kann die Gebärmutterhöhle noch gut beurteilen. Wir schauen uns das oft mit dem Kochsalz an, dass wir eben sehen, dass sie sich schön aufbaut und schauen uns dann die Eileiter an. Und das ist wirklich in der Praxis ja eine ganz kurze Untersuchung, wo man wahnsinnig viele Informationen schon gewinnen kann. Man sieht natürlich nicht, ist Endometriose da oder Verklebung im Bauchraum, die sieht man natürlich nicht, aber man sieht die Eileiter einfach super schön. Und von daher, also finde ich, machen wir das wirklich fast immer dazu.
Ja, ich bin auch großer Fan von dieser Untersuchung. Ja. Und ich finde es auch immer ganz toll, weil die Patientin gleichzeitig mitschauen können und es sehen können, dass ihre Eileiter durchgängig sind oder eben auch nicht. Vielleicht nochmal zurück zu dem Thema, muss man so eine Untersuchung immer machen? Wir sprechen gleich nochmal ein bisschen genauer über IVF und ICSI. Das sind eben Verfahren der künstlichen Befruchtung und für diese Verfahren brauchen wir keine Eileiter. Und wenn jetzt schon ganz früh feststeht in dem Prozess, dass wir eine künstliche Befruchtung mittels IVF oder ICSI machen müssen, sprich brauchen wir keine Eileiter, dann macht es natürlich eigentlich auch keinen Sinn, die Eileiter zu untersuchen. Man kann das natürlich aus Interesse machen, aber am Ende ändert es nichts an unserem Vorgehen. Und leider ist es so, dass diese Eileiteruntersuchung per Ultraschall von den gesetzlichen Krankenkassen nicht übernommen wird. Und an der Stelle achte ich auch immer so ein bisschen darauf, okay, können wir Kosten sparen, wenn es nicht zwingend notwendig ist? Dann würde ich das nicht machen. Aber klar, für alle anderen Therapien ist es ja ganz wichtig zu wissen, ob die Eileiter durchgängig sind oder nicht, weil die brauchen wir eben, damit wir überhaupt schwanger werden können.
Zum Thema Spermiogramm ist es auch deswegen gut, wenn wir ganz früh ein Spermiogramm haben, weil dann erspart man der Frau vielleicht die Eileiteruntersuchung, wenn die Spermien auffällig sind und man sowieso eine IVF-Behandlung plant, ganz genau. Also wenn wir die Eileiterdiagnostik machen, ist es ja einerseits wirklich die Diagnostik. Also da geht es um die Diagnostik zu sehen, ob die offen sind oder nicht. Aber tatsächlich, da gibt es ja auch ein paar Studien und ein paar Hinweise, die auch wirklich zeigen, dass die Eileiterdurchgängigkeit dadurch verbessert wird. Und wir haben das nicht selten, dass wir Paare haben, die keine großartigen Fruchtbarkeitsstörungen haben, wo vielleicht ein paar kleinere Dinge nicht in Ordnung sind und dann spült man die Eileiter durch und es geht vielleicht ein bisschen schwierig, man öffnet, die sind so kleinste Verklebungen da und durch das den Schaum, der durchspült, werden die dann geöffnet und wir haben wirklich einige Paare, die einfach dadurch dann nach der Eileiteruntersuchung schwanger geworden sind und das sollte man schon auch wissen. Also wir sagen, wir machen es nie als Therapie, aber es ist so ein netter Nebeneffekt von der Diagnostik eigentlich, dass es oft einen therapeutischen Effekt hat.
Ja, ist ein sehr wichtiger Punkt. Ich möchte nur an der Stelle auch immer sagen, dass wenn man richtige Verklebung der Eileiter hat, dann wird man sie durch diese Untersuchung nicht lösen können. Und viele Frauen fragen sich, ob man irgendwie diese Eileiter wieder öffnen kann.
Operativ ist es so, dass es früher mal möglich war, also vor 20, 30 Jahren, als man noch nicht die Möglichkeit von der IVF hatte. Da sind ja oft wirklich sehr aufwendige Tubenoperationen gemacht worden, dass die Eileiter wiederhergestellt worden sind, aber natürlich mit mäßigem Erfolg. Und mittlerweile macht das ja eigentlich fast gar niemand mehr. Häufig ist der Erfolg auch nicht sehr groß.
Ja. Du hast es eben schon kurz angesprochen. Es ist leider so, dass wir bei etwa 20% unserer Paare mit unerfülltem Kinderwunsch keine Ursache eruieren können, woran es liegt, dass sie nicht schwanger werden. Und wie gehst du in so einer Situation vor? Denkst du, dann sind noch irgendwelche weiteren Untersuchungen sinnvoll oder was machst du dann?
Genau, das ist völlig richtig. Wir nennen das ja die sogenannte idiopathische Sterilität. Das heißt, wir haben die Untersuchung gemacht und es kommt nichts wirklich bei raus und alles ist soweit unauffällig. Das kommt natürlich dann ganz auf das Alter der Paare auch drauf an, auch wie lang schon der Kinderwunsch ist. Wenn es jetzt ein junges Paar ist mit 33, 34, dann kann man natürlich auch einfach sagen, okay, wir sind jetzt erstmal beruhigt. Eigentlich alles, was wir untersucht haben, Spermiogramm, Eileiter, alles ist in Ordnung. Man kann es ja einfach nochmal probieren. Manchmal war das Timing vielleicht auch nicht optimal. Das kommt ja schon auch hinzu, dass vielleicht, wenn Paare sehr viel berufstätig sind, viel unterwegs sind, sie vielleicht einfach nicht zum richtigen Zeitpunkt gesehen hatten, nicht zum richtigen Zeitpunkt Verkehr hatten. Also bei jungen Paaren kann man auch sicherlich sagen, wir warten einfach mal ab. Bei Paaren, die schon so ein bisschen älter sind, kann man dann natürlich gucken, können wir weitere Untersuchungen machen oder man fängt dann auch mit einer Behandlung schon mal an. Es ist ja auch so, dass eine idiopathische Sterilität, also das heißt, wir wissen nicht, wir haben keine Ursache zu dem jetzigen Zeitpunkt, kann man auch teilweise mit einer Insemination behandeln. Da sind natürlich die Chancen nicht so hoch, aber das ist eine Möglichkeit. Und der nächste Schritt wäre, eine IVF-Behandlung zu machen. Aber wie gesagt, da kommt es immer auf die Situation der Paare an, ob man sagt, haben wir wirklich eine idiopathische Sterilität oder gibt es Dinge, die wir einfach noch nicht untersucht haben. Da haben wir es ja gerade so besprochen. Es ist so die Basisdiagnostik, die wir machen, die wirklich im Grunde immer dazugehört. Und da gibt es natürlich viele weitere Untersuchungen, die man noch machen könnte. Und was super spannend ist, finde ich, und das entwickelt sich jetzt immer mehr, dass man natürlich auch bei den Männern wirklich genauer hinschaut. Weil man hat ja die letzten, sag ich mal, Jahre und Jahrzehnte, eigentlich hatte man nur das Spermiogramm beim Mann. Und mehr konnte man ja nicht analysieren und hat dann festgestellt, okay, es sind genug Spermien da, die sehen ganz gut aus, bewegen sich gut und hat dann quasi so ein gedankliches Häkchen hintergemacht. Aber es spielen auch noch viel, viel mehr Faktoren eine Rolle beim Mann, als man das eben früher wusste. Was wir jetzt machen seit einem Jahr, etwas die DNA-Fragmentation. Das heißt, wir untersuchen die Spermien wie beim Spermiogramm und gucken dann aber genau hin, ist die DNA in den Spermien, was die Männer weitergeben an ihre Kinder, ist das in Ordnung? Und das ist ja ganz anders als das Karyogramm. Also die Männer können eine genetische Untersuchung aus dem Blut machen. Das ist ja in allermeisten Fällen wirklich in Ordnung. Aber die DNA, die sie in den Keimzellen, in den Spermien weitergeben, kann ja durchaus verändert sein. Und da gibt es schon viele Männer, also so 15% etwa, die normales Spermiogramm haben, also wo man mit der Standarduntersuchung eigentlich nichts feststellt und dann aber in der DNA-Fragmentation sieht, die ist verändert, die Spermien sind wirklich verändert, die sind nicht in Ordnung. Und das führt zu der Unfruchtbarkeit des Paares. Und das ist, finde ich, total spannend, weil das waren ganz viele Paare, wo man in der Vergangenheit gesagt hat, es passt alles, alles okay, aber es ist eigentlich nicht alles in Ordnung. Oder was ja auch ganz spannend ist, auch eine ganz neue Untersuchung, der Cutspray-Test, den es ja ganz neu jetzt gibt. Das heißt, man schaut sich einen speziellen Ionenkanal an. Auch das ganz interessant. Das heißt, 2% ist jetzt nicht so viel, aber wenn man die große Menge an Kinderwunschpaaren anschaut, sind da doch viele dabei, die einfach einen Defekt in diesem Cutspray-Kanal haben. Den kann man feststellen durch eine Untersuchung. Und dann diesen Paaren auch wirklich eigentlich einen jahrelangen erfolglose Versuche ersparen, weil die Paare können eigentlich nicht schwanger werden mit normalem Verkehr oder auch einer Insemination, sondern da ist wirklich eine ICSI notwendig. Und da sind noch viele, viele Dinge, glaube ich, die wir einfach auch noch nicht kennen und nicht wissen und die man mit der Zeit rausfindet. Und deswegen lohnt es sich da sehr, wirklich noch ein bisschen weiter zu schauen und tiefgründiger zu schauen.
Wir sprechen an der Stelle auch von Add-ons in der Reproduktionsmedizin. Und das sind so viele, dass wir da nochmal ganz ausführlich in einer weiteren Folge drüber sprechen möchten. Aber eine Frage dazu möchte ich dir noch stellen. Und zwar ist es so, ich glaube, das fragen sich auch viele von unseren ZuhörerInnen, warum macht man nicht gleich zu Beginn all diese Tests, die uns eigentlich zur Verfügung stehen?
Das ist eine total gute Frage, die ich ganz viel mit unseren Patientinnen bespreche. Es ist natürlich, man braucht immer, wir nennen das ja so eine rationale Diagnostik. Das heißt, wir müssen ja immer abwägen als Ärzte, die Patienten kommen zu uns, was braucht dieses Paar? Wir haben natürlich ganz, ganz viele Untersuchungen zur Verfügung, aber bei vielen Paaren brauchen wir die gar nicht. Das heißt, wir würden ganz viele Untersuchungen unnötig machen, wenn wir alle Untersuchungen bei allen Paaren machen. Und es kann sein, die Untersuchungen haben vielleicht auch ein gewisses Risiko, wenn man zum Beispiel bei jeder Patientin eine Bauchspiegelung machen würde. Wäre sicherlich interessant und man würde wirklich viele, also Endometriose sicherlich rausfischen, aber man würde ganz, ganz vielen Patienten unnötige Operationen zumuten und natürlich auch ein gewisses Risiko zumuten. Und das Gleiche gilt natürlich auch für die Kosten, dass die Untersuchung, ja, hast du vorhin auch gesagt, viele Untersuchungen werden gar nicht von den gesetzlichen Krankenkassen oder auch nicht von den privaten Kassen übernommen. Das heißt, es würden für die Paare immense Kosten am Anfang entstehen, die vielleicht gar nicht notwendig sind. Und das heißt, wir gehen immer vor, besprechen mit den Paaren die Diagnostik, was ist notwendig in dem Fall oder auch nicht. Und wir nennen das ja immer so schön die Stufendiagnostik. Das heißt, man geht stufenweise weiter. Aber was mir auch oder uns auch immer ganz wichtig ist, war, dass wir die Paare auch informieren und ihnen schon sagen, es gibt all diese Untersuchungen, nur dass sie das auch wirklich wissen, weil manche sagen, ah, meine Freundin hatte das aber und bei der lag es dran. Und dann wollen wir natürlich nicht, dass sie jetzt das Paar das Gefühl hat, das ist noch da und ich habe das noch nicht untersucht und deswegen werde ich nicht schwanger. Und wenn jemand das Gefühl hat, er möchte das wirklich gerne untersuchen, aus was für Gründen auch immer, dann machen wir das natürlich und bieten das auch an. Aber eben sinnvoll ist es schon wirklich, da stufenweise und schrittweise vorzugehen, dass man nicht alle Untersuchungen am Anfang macht. Das andere ist natürlich, wenn man jetzt auf eine IVF-Behandlung wechselt, dann finde ich schon sinnvoll, dass man sich alles wirklich gut anschaut, weil das ja doch sehr aufwendige, teure Behandlungen auch sind. Und das finde ich schade, wenn man Untersuchungen oder Behandlungen dann macht und dann vielleicht nachher nach dem ersten oder zweiten Zyklus feststellt, ach, da war was, hätten wir das doch entdeckt, hätten das behandelt, das wäre eigentlich recht einfach gewesen. Ja. Also, und das ist, glaube ich, auch so, sag ich mal, unsere Kunst in der Behandlung, dass man halt wirklich genau schaut, was braucht dieses Paar, so Stichwort individuelle Medizin, welche Diagnostik müssen wir machen und das einfach ganz genau drauf anpassen.
Genau. Und ich glaube, an der Stelle ist es wirklich ganz wichtig, dass man da individuell vorgeht und was vielleicht für die Bekannten oder das befreundete Paar gut gewesen ist, muss nicht unbedingt auch gleich für mich gut sein.
Jetzt kommt Werbung. Familienplanung ist eines der spannendsten Kapitel im Leben. Für dein Baby ist es wichtig, dass du bereits vor dem Eintritt einer Schwangerschaft rundum mit Nährstoffen versorgt bist. TTZEP Femi Baby Baby Planung enthält speziell abgestimmte Nährstoffe, die bei der Babyplanung unterstützen. Folsäure unterstützt den Folatspiegel, während Vitamin B12 und Vitamin B3 zu einer normalen Funktion des Immunsystems beitragen. Jod trägt zu einer normalen Produktion von Schilddrüsenhormonen bei und Zink unterstützt eine normale Fruchtbarkeit. Erhalte einmalig einen 30% Vorteilscoupon auf TTZEP Femi Baby Baby Planung einfach bis zum 21. Juni 2025 auf dm.de/Kinderwunsch-Sprechstunde freischalten, in der DM-App aktivieren und innerhalb von 25 Tagen auf dm.de, in der DM-App oder in deinem DM-Markt einlösen. Das war die Werbung.
Häufig liest man ja auch so im Internet oder bei Social Media, dass berichtet wird, wir sind ins Kinderwunschzentrum gegangen und uns wurde direkt zu IVF, also zur künstlichen Befruchtung geraten. In welchen Fällen machst du das?
Also ist genau ein super Punkt, weil wir haben nämlich auch ganz viele Patienten, die dann teilweise aus anderen Zentren kommen, genau mit der gleichen Aussage, uns wurde gleich ein IVF empfohlen und wir wissen gar nicht warum. Und da sind die Paare dann oft überrumpelt, auch wenn es vielleicht auch der richtige Vorschlag war. Aber man soll sich vorher mal natürlich, was wir jetzt am Anfang besprochen haben, genau anschauen, ist es notwendig oder nicht. Und jetzt eine IVF, also dass man sagt, jetzt wir haben die Anamnese gemacht, die Vorgeschichte, wir gehen gleich zu einer IVF-Behandlung, wäre, wenn die Eileiter zu sind. Dann ist es eine ganz klare Indikation, wenn die Eileiter zu sind, dann braucht man wirklich nichts anderes machen, keine andere Therapie, sondern dann ist nur eine IVF-Behandlung möglich. Also das heißt, man nimmt die Eizellen aus dem Körper raus, befruchtet die im Reagenzglas und setzt die in die Gebärmutter ein. Das heißt, man umgeht die Eileiter. Eine andere Option hat man da gar nicht. Oder wenn jetzt die Spermien wirklich schlecht sind, wirklich eingeschränkt sind und man sagt, es ist keine Möglichkeit, auf natürliche Weise oder auch mit einer Insemination schwanger zu werden, dann wäre auch eine ICSI-Behandlung, das heißt, man nimmt ein Spermium, injiziert das direkt in die Eizelle, es ist einfach notwendig und alles andere wäre nicht sinnvoll. Das sind so die zwei Gründe. Ja.
Jetzt haben wir gerade schon über IVF und ICSI gesprochen. Kannst du an der Stelle vielleicht noch mal kurz erklären, was genau der Unterschied zwischen diesen beiden Verfahren sind?
Ja, also IVF, und das ist ganz spannend, weil das ist ja so der Überbegriff. Das heißt, das wird auch häufig so ein bisschen falsch verwendet eigentlich. IVF heißt ja In-vitro-Fertilisation, das heißt eine Befruchtung eben außerhalb des Körpers im Reagenzglas oder im Labor. Das heißt, man stimuliert die Eizellen, entnimmt die Eizellen mit einem kleinen Eingriff aus dem Körper heraus und gibt sie dann ins Labor. Und im Labor hat man die Eizellen in einem kleinen Schälchen und gibt viele Spermien dazu. Und die Spermien finden den Weg, in Anführungsstrichen, sage ich mal, auf natürliche Art und Weise in die Eizelle. Es sind so etwa 100.000 Spermien, die pro Eizelle da sind und die Eizelle befruchten. Und die ICSI-Behandlung funktioniert für die Patientin genau gleich. Also für die Patienten ist es kein Unterschied. Der Unterschied liegt wirklich im Labor. Das heißt, bei einer ICSI-Behandlung sucht man sich ein Spermium wirklich gezielt unter dem Mikroskop aus und injiziert es direkt in die Eizelle hinein. Und dann findet die Befruchtung so statt.
Wir können jetzt ja nicht nur IVF und ICSI machen, sondern wir haben ja noch einige andere Therapieoptionen. Und ich erkläre meinen Paaren immer, du hattest eben schon von der Stufendiagnostik gesprochen, ich sage, es gibt auch immer quasi eine Stufentherapie oder bei unseren Therapieoptionen mehrere Stufen. Die erste Stufe wäre, dass man erstmal den Zyklus optimiert, insbesondere dann, wenn man einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat oder überhaupt gar keinen Eisprung hat. Und dann würde man, wie man das sonst auch macht, selbst als Paar Geschlechtsverkehr haben zum optimalen Zeitpunkt, da wir das Ganze sozusagen mit Ultraschall überwachen. Die zweite Stufe wäre dann eine Insemination. Das bedeutet, dass der Samen von dem Mann aufbereitet wird. Ich sage immer dazu, die Spermien werden ein bisschen gepimpt, beziehungsweise wird die Elite von denen ausgesucht und wird dann in die Gebärmutter gegeben. Das ist sozusagen ja auch schon ein künstliches Verfahren, aber vielleicht so ein bisschen das Mittelding. Und die dritte Stufe wäre dann nämlich eben IVF und ICSI-Therapie, die wirklich künstliche Befruchtung, die dann im Labor stattfindet. Und ich habe mir jetzt mal ein paar Beispiele überlegt, an denen wir das Ganze vielleicht ein bisschen genauer erläutern können. Angenommen, wir haben ein Paar, wo sie 30 Jahre alt ist, einen sehr unregelmäßigen Zyklus hat. Er hat ein normales Spermiogramm und ansonsten scheint auch alles in Ordnung zu sein. Mit so einem Paar startet man mit einem sogenannten Monitoring-Zyklus oder auch bekannt unter Übungszyklus mit einer hormonellen Stimulation. Kannst du einmal erklären, wie das ablaufen würde?
Also das ist so der einfachste Fall, sage ich mal. Das heißt, man muss im Grunde den Zyklus regulieren und man braucht einfach einen Eisprung, um schwanger zu werden. Das heißt, es gibt verschiedene Hormone, die man verwenden kann, um den Zyklus zu stimulieren. Und vielleicht, wenn wir da nochmal einen Schritt zurückgehen sozusagen, muss man natürlich gucken, warum hat die Frau einen unregelmäßigen Zyklus. Das kann ja auch verschiedene Ursachen haben. Und manchmal kann es sein, sie hat vielleicht ein erhöhtes Prolaktin und man muss den Prolaktinwert einstellen und dann ist der Zyklus regelmäßig schon von ganz alleine. Oder die Patientin hat ein PCO-Syndrom, hat eine Insulinresistenz. Wir können die Insulinresistenz einstellen oder sie verliert, wenn sie Übergewicht hat, ein bisschen Gewicht und dann ist der Zyklus auch regelmäßig. Also tatsächlich kann man ja da wirklich schon gucken, gibt es vielleicht ganz, ganz einfache Dinge, mit denen wir den Zyklus doch regulieren können und dass sie einfach von alleine einen regelmäßigen Zyklus hat. Wenn das nicht funktioniert, dann würden wir zur hormonellen Stimulation greifen. Und wir machen ein Zyklusmonitoring, das heißt, wir machen einen Ultraschall, die Patientin kommt zu uns, wir schauen den Ultraschall an, gucken, ob sich die Schleimhaut verändert hat, ob die Eibläschen reifen und machen noch eine Hormondiagnostik, um zu sehen, ob das Östrogen sich verändert, wann das LH ansteigt. Manchmal reicht ein Ultraschall aus, manchmal braucht man auch mehrere Ultraschalluntersuchungen und manchmal kann das bei PCO, wenn die Stimulation nicht so anschlägt, auch mal wirklich eine Geduldsprobe sein, die Patienten öfter kommen müssen und man richtig einfach diese Hormonstimulation dann einstellen muss. Auch da ist jeder Zyklus wieder anders, manchmal klappt es in einem Monat, im nächsten spricht die Patientin vielleicht nicht so gut drauf an. Also das kann ganz unterschiedlich laufen. Im Idealfall, wie gesagt, macht man 1-2 Kontrollen, sieht dann den Eisprung und empfiehlt dem Paar dann ganz unromantisch, sage ich mal, den Verkehr zum richtigen Zeitpunkt. Wir nennen es immer VZO. Und man kann den Eisprung auch noch auslösen und dann kann man eben das ganz gezielt timen. Und das muss man so von Fall zu Fall entscheiden, letztlich wann was sinnvoll ist. Man kann dann auch noch die zweite Zyklushälfte unterstützen mit Progesteron. Auch das kommt ein bisschen drauf an, wo so die Hormonstörung genau liegt.
Okay, machen wir mal ein anderes Beispiel. Jetzt hat sie einen regelmäßigen Zyklus und ist auch 30 Jahre alt. Die Eileiter sind nachweislich durchgängig, aber er hat ein leicht eingeschränktes Spermiogramm. Bei diesem Paar könnte man jetzt ja mit einer intrauterinen Insemination, auch kurz IUI genannt, starten. Oder was meinst du?
Absolut, genau. Das finde ich auch die richtige Vorgehensweise. Da kann man sich dann auch überlegen, ist eine Hormonstimulation notwendig oder nicht? Und das finde ich jetzt bei einer jungen Frau, die jetzt unter 34, 35 ist, die einen regelmäßigen Zyklus hat, finde ich es nicht notwendig. Oder man geht dann eher eigentlich ein Zwillingsrisiko ein. Wenn Paare jetzt schon ein bisschen älter sind, wenn die Frau jetzt über 37, 38 ist, kann man sich eben überlegen, macht man noch eine Hormonstimulation dazu, um einfach die Chance ein bisschen zu erhöhen. Und genau, ansonsten würde man auch ein Monitoring machen. Wenn man es ganz einfach machen möchte und die Paare vielleicht auch schon Erfahrung haben mit LH-Tests, kann man auch sagen, die Patienten testen selber, wann der Eisprung stattfindet. Oder sie kommen einmal vorher zu uns und wir führen die Insemination durch.
Mhm. Letztes Beispiel ist jetzt, wir haben jetzt eine Patientin, die ist 39 Jahre alt, hat keine Vorerkrankung und einen regelmäßigen Zyklus und er hat aber ein sehr eingeschränktes Spermiogramm. Wie würdest du da vorgehen?
Also wenn das Spermiogramm sehr eingeschränkt ist, wenn man es auch jetzt nochmal kontrolliert hat und sagt, ja, das ist wirklich die Ursache sozusagen, das klappt so einfach nicht, dann würden wir zu einer IVF bzw. ICSI-Behandlung übergehen. Und da kann man natürlich auch verschieden vorgehen. Man kann, sag ich mal, standardmäßig stimulieren, dass man mehrere Eizellen wirklich gewinnt und die dann mit einer IVF oder eben eher einer ICSI-Behandlung, wenn das Spermiogramm so eingeschränkt ist, dann behandelt. Man kann auch die Variante wählen, dass man zum Beispiel gar keine hormonelle Stimulation macht, so ein IVF naturell macht oder eine milde Stimulation. Also da gibt es ganz verschiedene Möglichkeiten. Tendenziell bei einer Patientin, die schon 39 oder 40 ist, ist eher eine Stimulation sinnvoll, dass man einfach ein paar mehr Eizellen zur Auswahl hat. Aber das besprechen wir immer individuell, was dem Paar auch lieber ist.
Ja, im Idealfall werden unsere Paare bzw. Patientinnen mit unserer festgelegten Therapie schwanger. Aber leider klappt das ja nicht immer. Und dann kann es auch mal so sein, dass wir unsere Therapieform wechseln. Das heißt, wir wechseln zum Beispiel von der IUI, also der Insemination, auf eine IVF. Kannst du das einmal erklären, wann das Sinn macht?
Also genau, ganz genau. Es ist so die Stufentherapie, die wir besprochen haben. Also standardmäßig, sag mich mal, macht man 3 Inseminationsbehandlungen und dann macht man danach eine IVF oder ICSI-Behandlung. Aber das bespreche ich immer individuell mit den Patienten, einmal wie alt die sind, weil es natürlich großen Unterschied macht, ob eine Paar jetzt jünger ist, irgendwie Anfang 30 ist. Man sagt, man hat Zeit. Das Paar möchte vielleicht auch lieber ein konservatives Vorgehen. Also konservativ, dazu zähle ich jetzt noch die Insemination. Das heißt, man macht keinen operativen Eingriff, sondern geht einfach ganz, ganz langsam vor. Dann kann man auch 5-6 Inseminationen machen. Wenn jetzt eine Frau schon eher Ende 30 ist, dann schaut man natürlich immer so ein bisschen auf die biologische Zeit, dass nicht zu viel Zeit vergeht und man viele Inseminationen macht, bis man dann zu IVF-Behandlung wechselt. Und man hat natürlich einerseits auch lange die Chance mit einer Insemination, dass die Paare schwanger werden. Aber manchmal liegt halt auch genau die Ursache in dem Problem, dass halt einfach die Befruchtung nicht klappt. Und viele Dinge sieht man dann ja auch wirklich erst mit einer IVF-ICSI-Behandlung. Das heißt, wenn die Eizellen einmal aus dem Körper draußen sind, sieht man viele Dinge, die man vorher gar nicht sehen konnte, wie die Eizellqualität, die vielleicht dann doch schlechter ist, als man es eigentlich jetzt so erwartet hat. Oder dass die Befruchtung zum Beispiel nicht funktioniert, dass sich die Blastozysten nicht so gut entwickeln. Das sieht man alles dann erst mit der IVF-ICSI-Behandlung. Und deswegen ist dann ein Wechsel sinnvoll. Und das, wie gesagt, kann man einfach besprechen, wie man das einschätzt, auch von den Spermiogrammen und wie es natürlich das Paar auch gerne so das vorgehen möchte.
Vielleicht an der Stelle einmal zur Erklärung. Bei einer Insemination ist es halt eben so, dass wir den Samen in die Gebärmutter geben. Das heißt, letzten Endes wissen wir gar nicht so genau, was die Spermien mit der Eizelle machen, ob es zu einer Befruchtung kommt und ob sich da irgendwas weiterentwickelt oder nicht. Und das ist an der Stelle unser großer Vorteil von einer IVF- oder ICSI-Behandlung, wo wir das alles im Labor machen. Da haben wir eine gewisse Kontrolle darüber und wir können das auch noch nachbeobachten und schauen, was passiert da eigentlich. Und das hat natürlich gewisse Vorteile. Jetzt kann es auch sein, dass man von der IVF auf eine ICSI wechselt. Warum wäre das notwendig?
Also es hängt hauptsächlich auch vom Spermiogramm ab. Und wenn wir jetzt in dem ersten Fall wirklich eine IVF-Behandlung gemacht haben und zum Beispiel keine Befruchtung haben oder eine ganz schlechte Befruchtung haben, das passiert auch bei Paaren mit einem ganz normalen Spermiogramm. Also wir hatten am Anfang mal besprochen, so die idiopathische Sterilität, eigentlich sieht es alles gut aus. Aber so bei 5% der Paare hat man dann ein Befruchtungsversagen mit einer IVF-Behandlung im Labor. Und das ist natürlich wahnsinnig enttäuschend. Das heißt, wir machen es auch häufig so, dass wir vorsichtshalber, sag ich mal, 2, 3 Eizellen mit einer ICSI-Behandlung befruchten, dass man auf Nummer sicher geht, dass man zumindest ein Paar befruchtet hat. Aber das wäre so der Hauptgrund, dass man umsteigt von der IVF auf eine ICSI-Behandlung, wenn man einfach eine schlechte Befruchtungsrate hat und das so mit einer IVF-Behandlung nicht ausreichend funktioniert.
Mhm. Nochmal zurück zur hormonellen Stimulation. Da unterscheidet man zum einen zwischen einer Stimulation, wo wir ein sogenanntes monofollikuläres Wachstum erreichen wollen, heißt auf Deutsch, wir möchten, dass nur ein Follikel, ja, mono heranwächst, und ein polyfollikulärem Wachstum, also einer Stimulation, in der wir wollen, dass möglichst viele Follikel, also Eizellen, heranreifen. Eine Stimulation für ein monofollikuläres Wachstum machen wir zum Beispiel eben in so einem natürlichen Zyklus oder bei einer Insemination. Und typischerweise machen wir bei einer IVF- und ICSI-Therapie eben eine Stimulation, die dazu führt, dass ganz viele Eizellen heranwachsen, um einfach die Chancen zu erhöhen und einige Eizellen zu haben, mit denen wir arbeiten können. Jetzt haben aber viele Frauen Angst vor dieser hormonellen Stimulation, wo ganz viele Eizellen heranwachsen. Was denkst du darüber? Ist das berechtigt?
Ich denke, es gibt ganz viele unbegründete Ängste vor einer hormonellen Stimulation, aber die muss man natürlich immer ernst nehmen und das besprechen, warum diese Ängste bestehen. Manche haben Angst einfach vor den Nebenwirkungen, die vielleicht auftreten könnten. Manche haben familiär bedingt, vielleicht weil Brustkrebs verbreitet ist in der Familie, Sorge vor Hormonen. Auch das besprechen wir individuell, was sozusagen die Sorge ist oder wenn eine Sorge da ist, ob die berechtigt ist und wie wir dann das am besten behandeln. Die Nebenwirkungen können ganz unterschiedlich sein. Jetzt, wenn wir mal Stimulation bei einer IVF-Behandlung ausgehen, haben wir viele Patientinnen, die zum Beispiel Social Freezing machen, die wirklich keine Nebenwirkungen haben. Die immer sagen, ach, sie gehen da total leicht durch. Ich glaube auch, weil da einfach die Emotionen wenig eine Rolle spielen, sondern sehr pragmatisch ist. Ich friere jetzt meine Eizellen ein, das ist jetzt mein Ziel. Das mache ich jetzt und da eigentlich sehr, sehr gut durchgehen. In der Kinderwunschbehandlung, wenn schon ganz lange Kinderwunsch besteht, ist das ja natürlich immer sehr, sehr belastet. Die Anspannung ist sehr, sehr groß, die Hoffnung, dass das klappt oder nicht. Dann haben die Hormone auch immer ein bisschen nochmal eine andere Wirkung. Manchmal kriegen Patientinnen auch Kopfschmerzen dadurch, durch die Behandlung. Die gehen aber dann auch wirklich wieder weg. Und manchmal besteht natürlich auch das Risiko von einer Überstimulation. Da hatten wir ja früher, gab es das Risiko, war wirklich immens, auch mit stationären Aufenthalten, mit teilweise Aufenthalten auf der Intensivstation. Das haben wir in dem Sinne eigentlich ja, also wir eigentlich gar nicht mehr, weil wir immer früh sehen, wie ist die Stimulation, wir passen sie gut drauf an, man friert zur Not alle Eizellen ein, dass so eine richtige Überstimulation eigentlich super selten geworden ist. Aber was man natürlich hat, dass durch die Hormone die Eizellen wachsen, die Eierstöcke werden größer und das drückt und zieht im Unterbauch, der Unterbauch schwillt einfach ein bisschen an. Ich denke, wenn die Frauen das wissen und darauf vorbereitet sind, dann nehmen sie das so an, so ja, es tut sich ja auch was und sie freuen sich eher drüber, dass sie was merken, dass die Eizellen da wachsen und es ist im Grunde gut erträglich. Manchmal führt es natürlich auch so zu Stimmungsschwankungen wirklich und dass die Paare da oder die Frauen auch sehr, sehr mitgenommen sind. Und das ist natürlich, jeder reagiert da anders auf die Hormone. Und da denke ich, muss man einfach gucken, das auch vorher besprechen, Frauen und Patientinnen einfach auf die möglichen Nebenwirkungen vorbereiten, aber auch auf der anderen Seite nicht zu große Angst machen. Und wenn man jetzt so das Risiko für Brustkrebs oder durch die Hormonerhöhung sieht, das ist ja eine wahnsinnig kurze Phase. Also das muss man ja auch wirklich bedenken, dass jetzt was anderes ist, als wenn man jetzt jahrelang zum Beispiel die Pille nimmt, was viele Frauen dann gleichsetzen mit einer Hormontherapie oder jahrzehntelang vielleicht sogar. Oder ob man mal es sind ja letztlich da nur 5 bis 8 Tage, wo die Hormone ein bisschen höheres Niveau haben durch eine Hormonstimulation. Also das muss man einfach dann ganz, ganz differenziert betrachten.
Das ist auch absolut meine Erfahrung. Und ich denke, Es macht vielleicht auch nochmal einen Unterschied, weil du das gerade eben angesprochen hast mit der Pille. Bei der Pille geben wir schon das Endhormon, also Östrogene letzten Endes. Und bei unserer hormonellen Stimulation geben wir aber ein Medikament, was die Eierstöcke stimuliert. Also das ist eigentlich erstmal ein ganz anderes Hormon und macht deswegen auch nicht unbedingt die gleichen Nebenwirkungen. Mein Eindruck ist, dass auch einige Patientinnen in die Sprechstunde kommen und sagen, also ich habe die Pille eigentlich noch nie vertragen und aufgrund dessen eben Angst davor haben, dass sie diese hormonelle Stimulation auch nicht vertragen. Ich würde das aber eben nicht gleichsetzen. Und an der Stelle kann ich vielleicht auch aus meiner eigenen Erfahrung berichten. Ich habe ja auch einen Social Freezing hinter mir und habe so eine hormonelle Stimulation gemacht. Und genauso wie du es gesagt hast, habe ich das wunderbar vertragen. Mir ging es wirklich total gut während der Zeit. Vielleicht auch, weil ich eben so hohe Östrogenwerte hatte. Und ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass das sehr positiv sein kann. Also das muss nicht immer negativ sein. Und ich denke auch an der Stelle, du hast es eben gesagt, dass die emotionale Verfassung zu dem Zeitpunkt auch eine sehr, sehr große Rolle spielt. Das kennen wir ja auch aus anderen Lebensbereichen. Und ich denke, es ist häufig schon so, dass man in einer Situation des unerfüllten Kinderwunsches dadurch einfach emotional negativ belastet ist und das sich an der Stelle auch auf negative Nebenwirkungen auswirken kann. Ist es denn jetzt so, dass wir mit einer höheren Dosierung an Stimulation auch tatsächlich mehr Nebenwirkungen haben? Was würdest du sagen?
Es kommt sicherlich auf die Patientin drauf an. Man braucht natürlich die richtige Dosis, wenn man die Eizellen stimulieren möchte. Aber bei einigen Patienten ist es natürlich schon so, dass manchmal die Nebenwirkungen höher sind, wenn die Dosis auch höher ist. Und das muss man einfach gut einstellen und gucken, was braucht die Patientin, wie wählen wir die Dosis richtig. Und wenn es jetzt mal die Patientin berichtet, sie hatte eine Stimulation mit einer hohen Dosis, die sie nicht so richtig gut vertragen hat, kann man sicherlich ein bisschen niedriger reingehen. Das würde ich aber individuell anpassen, wie es einfach richtig ist.
Kannst du denn einmal kurz erläutern, wie man die Dosis festlegt?
Also erstmal mit dem Ziel, was man hat, das ist ganz wichtig. Also weil wir es ja schon kurz besprochen haben, was es für unterschiedliche Möglichkeiten gibt, jetzt einmal im natürlichen Zyklus, in der Insemination oder in der IVF-Behandlung schwanger zu werden. Und ich sag mal, das Komplexeste ist ja bei einer IVF-ICSI-Behandlung, wie wir da die Stimulation wählen. Und da gibt's, finde ich, mittlerweile wirklich so drei Wege. Also entweder man sagt, man macht so eine konventionelle Stimulation, das heißt, wir wollen möglichst viele Eizellen gewinnen, aber der Patientin soll es gut gehen dabei. Und dann schauen wir uns den AFC an, so nennen wir das ja, den antralen Follikel Count, das heißt, wie viele Eibläschen sind angelegt, das heißt, wie viele Eibläschen können wir auch maximal wirklich stimulieren und erreichen, und wir schauen uns den AMH-Wert an, und gleichzeitig spielt natürlich noch das Alter eine Rolle, vielleicht mögliche Vorzyklen, die wir schon haben, dass wir da Vorerfahrung haben, und das Gewicht spielt so ein bisschen eine Rolle. Also das sind also Faktoren, die da reinspielen, und dann an dessen legen wir dann die Dosis fest, mit der wir die Patientin optimalerweise dann stimulieren können. Und wenn wir aber sagen, wir haben jetzt das Ziel, dass vielleicht auch eine Patientin einfach eine ganz niedrige Eizellreserve hat und wir bekommen sowieso nur ein ganz paar Eizellen, dann kann man natürlich viel niedriger ansetzen und mit einer niedrigeren Dosis stimulieren. Oder auch, wenn man sagt, eben man möchte jetzt vielleicht, man hatte Nebenwirkungen, man möchte einfach so eine minimale Mild-IVF sozusagen machen, kann man natürlich da auch ein bisschen anders rangehen.
Und manchmal kommt es auch vor, dass wir im Verlauf die Dosis nochmal anpassen, weil wir, wie du eben gesagt hast, aus dem Vorzyklus wissen, okay, die Patientin hat leider nicht so reagiert, wie wir das uns erhofft haben, oder vielleicht auch sehr extrem reagiert. Und dann ist das nie eine Einbahnstraße, sondern dann kann man auch immer noch mal ein bisschen zurückgehen.
Absolut. Also wir wollen natürlich den ersten Zyklus schon optimal planen, aber eben, sage ich auch im Gespräch mit dem Patienten, man lernt ja auch viel aus dem ersten Zyklus. Und manchmal kann man sagen, das haben wir jetzt gemerkt, da war die Stimulation vielleicht nicht optimal, wir müssen sie höher oder niedriger wählen. Und da muss man natürlich mal ganz, ganz dynamisch gucken, wie passen wir das an oder wie passen wir die Therapie an.
Ja, ich glaube, Corinna, wir haben jetzt schon wahnsinnig viele Fragen von unseren ZuhörerInnen beantwortet und erstmal so die Basics in unserem täglichen Vorgehen super gut erläutert. Ich habe aber trotzdem noch ein paar Fragen aus der Community, auf die wir jetzt noch nicht so genau eingegangen sind. Und die würde ich dir gerne noch mal kurz stellen. Wie geht man mit unterschiedlichen Ergebnissen bei wiederholten Untersuchungen um? Welche stimmen dann? Oder für welches würdest du dich dann entscheiden?
Generell ist es natürlich so, dass gerade wenn wir zum Beispiel mal auf das Spermiogramm schauen, die Untersuchungen können natürlich total variieren. Also das ist ja bekannt, dass einfach die Spermiogramme mal besser, mal schlechter sein können, abhängig von der Tagesform. Das heißt, da machen wir immer zwei Untersuchungen oder vielleicht auch nochmal ein drittes, wenn die zwei irgendwie überhaupt nicht zusammenpassen. Also das heißt, da muss man einfach wiederholte Untersuchungen machen und da eventuell den Mittelwert bilden. Wenn man jetzt bei den Blutergebnissen sehr Unterschiede haben sollte, muss man natürlich auch da gucken, gab es da irgendwie einen Grund dafür, wenn jetzt der Schilddrüsenwert mal ganz anders war oder der AMH-Wert ganz anders war. Es gibt natürlich, was man schon auch mal bedenken muss, auch mal Fehler im Labor, dass wenn jetzt die außerhalb abgenommen worden sind, die Blutwerte, mal das Blut vielleicht irgendwie lange lag, können sich auch die Werte verändern. Also man sollte auch nicht jeden Befund sozusagen, der schwarz auf weiß dasteht, auch sozusagen als die letzte Wahrheit anerkennen, sondern muss halt ein bisschen gucken, vielleicht stimmt auch mal ein Blutwert nicht, vielleicht lohnt es sich da, den zu wiederholen. Generell vertrauen wir wahrscheinlich, so macht das jeder Arzt, natürlich seinen eigenen Befunden am meisten. Das heißt, wenn uns irgendwas ein bisschen komisch vorkommt oder sagt man, das passt jetzt irgendwie nicht ganz zusammen, dann machen wir es lieber nochmal, bevor man eine falsche Therapie einschlägt aufgrund eines Befundes, der vielleicht gar nicht so ganz richtig erhoben worden ist.
Mhm. Dazu passt jetzt auch sehr gut die nächste Frage. Und zwar, können die Ergebnisse auch falsch sein, weil zum Beispiel das Labor einen Fehler gemacht hat?
Klar, es kann natürlich im Labor mal irgendwelche Analyseschwierigkeiten geben. Also es ist so, wir haben auch unser eigenes Hormonlabor und wir lassen es natürlich immer kontrollieren durch die Rayleigh-Beck-Qualifikation, dass wir immer wieder schauen, stimmt das auch, stimmen die Werte überein, dass die Werte wirklich da so passen. Aber ich meine, das wäre ein möglicher Fehler, wenn man, oder was ich gerade kurz schon gesagt hatte, man schickt die Werte ein, vielleicht aus dem niedergelassenen Bereich und die Werte werden nicht gleich analysiert, dass es da einfach Analysefehler gibt. Das kann natürlich einfach mal sein. Ne? Und dass man im Zweifel, wenn man sagt, das passt jetzt irgendwie gar nicht zusammen, dass man das dann lieber nochmal kontrolliert und untersucht.
Vielen Dank, liebe Corinna. Ich würde dich jetzt wieder in deine richtige Kinderwunschsprechstunde entlassen. Vielen Dank, dass du dir so viel Zeit genommen hast und alles so toll erklärt hast. Und ich freue mich, dass wir uns wieder in der nächsten Kinderwunschsprechstunde hören.
Vielen Dank, liebe Ellen, auch für die Einladung. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht mit dir, um uns ein bisschen auszutauschen. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen da ganz viel jetzt gelernt haben dabei. Also danke dir.
Das war die Kinderwunsch-Sprechstunde von DM Glückskind. Hat euch die Folge gefallen? Dann abonniert doch den Podcast und lasst uns gern eine Bewertung da oder schreibt eure Fragen an podcast@glückskind.de. Glückskind unbedingt mit UE. Kinderwunsch-Sprechstunde ist ein Podcast von DM Glückskind in Zusammenarbeit mit Mentalstark, produziert von Mit Vergnügen.